Ein wunderschönen guten Morgen, Erd Insert. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Marvin. Guten Morgen.
Hallo, Micha.
Hi. Oh, du warst schon ein bisschen länger nicht mehr am Start.
Ich glaube, dass du dir war das letzte Mal. Das war ja dann so Januar ungefähr.
Ja. Viel zu lang. Viel zu lange, Marvin. Ich verstehe das
ja,
gar
nicht. Wir haben eigentlich einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Und dazu muss man ja eigentlich auch sagen, dass die Folge, die hören wir ja nicht nur bei euch, sondern die kann man auch bei uns hören gerade. Also auch alle Runaways-Hörer. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi. Und da haben wir direkt schon eingeleitet. Also ich mache jetzt mal so eine allgemeine Einleitung, auch wenn das weird für die Insert Moin-Hörer ist. Aber ich bin der Micha von Insert Moin. Ich mache das zusammen mit dem Manu. Das ist der täglichste Spiele-Podcast der Welt. Unbestreitbar, mit über 2600 Folgen. Und du bist von den Runaways.
Ich bin der Marvin, ich bin von den Runaways. Das mache ich mit Caro und Mine zusammen. Und wir sind nicht täglich, aber wir versuchen sehr, sehr viel zu machen. Und das, was ihr gerade hört, diesen Shortcut, also wenn ihr jetzt nicht gerade Runaways-Hörer seid, sondern unser Moin-Hörer, dann kennt ihr das nicht. Das ist eins unserer Patreon-Formate. Es gibt da noch einen regulären Feed, wo alles umsonst ist. Und momentan haben wir einen Patreon-Monat, wo wir ein paar Patreon-Formate auch vorstellen. Deswegen könnt ihr auch da mal reinhören. Alles umsonst. Geil.
Ja, genau. Also ihr habt Patreon. Wir haben ja auch eine Patreon-Kampagne. Also wir machen das jetzt so, diesen Austausch innerhalb unseres Patreon. Kann man das sagen? Dunstkreises. Ja. Das klingt so komisch. Aber innerhalb unserer Patreon-Kreise dachten wir, tauschen wir das mal ein bisschen aus, damit wir uns da auch ein kleines bisschen gegenseitig befruchten und die Hörer so aufeinander aufmerksam machen und so. Und weil ja dieses Thema, also Marvin, ich bin ja, du hast ja schon gesagt, der Spielgeschmack ist bei uns sehr ähnlich. Wir müssen uns aber ganz ehrlich sagen, dass ich bei diesem Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass ich damit überhaupt einen Podcast mache. Weil ich dachte, das interessiert keine Sau.
Ich war super, also ich habe das gespielt und wir teasern jetzt die ganze Zeit so, aber ich habe das gespielt und ich war so, boah, das wäre super interessant zu wissen, ob dieses Spielprinzip auch bei jemandem funktioniert, der nichts mit dem Franchise zu tun hat. Und dann hast du auf einmal bei euch im Discord geschrieben, so, boah, spielt das jemand? Und Kevin hat mich verlinkt. Und ich war so, ja, ich. Und dann haben wir es zusammen gespielt. Du warst so, ich kenne nichts darüber.
Ja.
Aber Micha, worüber reden wir denn überhaupt? Was für ein Spiel bequatschen wir denn?
Boah, jetzt muss ich den Titel. Das ist Naruto to Boruto Shinobi Striker. Richtig?
Ja, genau.
Und das ist, also du hast völlig recht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Naruto interessiert mich einen Scheiß. Also ich habe wirklich keine Ahnung von Naruto. Ich habe diese Shonen Jump-Geschichten nie gesehen. Also ich kenne da so ein paar Sachen. Ich weiß natürlich, was Dragon Ball ist und so. Und ich weiß auch, was der Verlag so macht. Und Naruto so, also ist, ich hasse es jetzt nicht oder so. Also es interessiert mich einfach wirklich nicht. Also ich habe das oft gesehen und ich weiß auch, dass es ein Riesen-Fan-Ding ist und so. Aber mich persönlich spricht es halt jetzt nicht so an. Aber was ich trotzdem ab und zu mal ganz gerne spiele, sind so die Spiele von Namco Bandai. Die sind immer so ein bisschen durchwachsen. Die hauen ja immer jedes Jahr so ein paar von diesen Lizenzspielen raus. Davon sind halt lange nicht alle geil, aber manche davon sind dann doch sehr nett irgendwie. Und gerade so die Kampfspiele, die kann man sich zwischendurch eigentlich mal ganz geben. Und das hier, dieses Naruto to Boruto, ist die hat deshalb interessant, weil es halt jetzt aus zwei Gründen. Also erstens, dass irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, in so einer Zwischenphase, ne? Also irgendwie gibt's ja seit 2006 das Boruto Naruto Next Generation Dingenshoshi, was den Sohn von Naruto irgendwie behandelt. Und eigentlich hängt das jetzt gerade so ein bisschen in der Luft, das ganze Universum, oder?
Ja, genau. Also es gab ganz, ganz lange die Naruto-Storm-Reihe. Das hat im Prinzip von Teil 1 an, beziehungsweise Teil 1 war noch so die originale Naruto-Geschichte und ab Teil 2 ging es dann mit Shippuden los, was ja so das was jetzt die letzten Jahre ganz, ganz lange lief. Und das hat von 2 bis jetzt zum letzten Teil entsprechend, der vor ein paar Jahren geendet hat, diese ganze Geschichte nacheinander aufgearbeitet. Mhm. Und Boruto hat jetzt einfach das Problem, es gibt noch nicht so mega viel Story, noch nicht so mega viele Folgen, für die es sich lohnt, ein eigenes Spiel zu machen. Und weil die natürlich bei diesem Franchise die Milchsäue melken müssen, gibt es natürlich dann jetzt einen Übergangstitel, so wie es auch zwischen den Storm-Titeln immer, die sind im Prinzip die Hauptteile in einem 2-Jahres-Zyklus gekommen. Und dazwischen ist immer so ein Mittelding gewesen. Und das ist jetzt genauso auch so ein Mittelding, dass, wie es im Namen schon ist, Naruto to Boruto, genau diesen Übergang zwischen Naruto und Boruto, der ja sein Sohn ist, diese Brücke schlägt. Und ja,
genau.
Deswegen gibt es jetzt diesen Titel, der auch ein bisschen ein anderes Kampfsystem hat. Aber da wirst du bestimmt gleich ein bisschen was zu erzählen.
Ja, der auch generell einfach ein bisschen anders ist. Ich meine, was macht man mit so einem riesen Franchise, was einfach sehr viele Leute sehr mögen und was halt einfach auch sehr viel Material hat. Also es gibt ja, weiß nicht, es geht ja viele, viele Bände gibt's. Ich habe da mal einen Blick auf die Wikipedia-Seite geworfen und das ist ja viel. Also es gibt Naruto, gibt's eine Menge und es gibt eine ganze Menge Zeug, also viele Charaktere, die halt auch über diese Zeit dann auch vielleicht gestorben sind oder so, viele Generationen und dieser Übergangswechsel, es deutet einfach an, also der eine Teil von Naruto geht jetzt zu Ende, jetzt kommt eine neue Ära und so. Ja, aber was macht man, wenn man nichts hat? Ja, natürlich ein Multiplayer-Spiel. Man schmeißt da einfach mal alles rein, was irgendwie in Naruto so geht. Nämlich halt auch tatsächlich dann Charaktere, die auch tatsächlich schon gestorben sind, weil durch die wunderbare Computersimulationstechnik, die es innerhalb dieses Universums gibt, sind die Daten der Trainer irgendwie da drin gespeichert. Und dann kann man sich von diesen Trainern auch einweisen lassen und so weiter. Und das erklärt, warum in diesem Spiel, in diesem Multiplayer Dingens irgendwie alles irgendwie drin ist, was so Naruto ausmacht. Also verschiedene Handlungsorte sind drin, verschiedene Städte, aber auch vor allem verschiedene Charaktere, die, wo Fans sagen, hä, eigentlich dürfen die nicht hier sein, aber sie sind trotzdem hier drin. Weil, ne, so ein Multiplayer-Spiel ist ja auch so ein bisschen kontextfrei, also da kann man ja eigentlich auch relativ frei machen, was man möchte, so, solange man irgendwie in gewissen Grenzen bleibt. Und das ist die Erklärung hierfür. Also es ist eigentlich so fast ein kleines Naruto-Festival.
Ja, aber man muss sagen, für ein Naruto-Festival fehlt ganz, ganz viel. Also wir haben jetzt, glaube ich, im Spiel irgendwie 22 verschiedene Charaktere, wenn ich das richtig gezählt habe. Mhm. Aber das sind ja bei weitem nicht alle. Also wenn du dir mal das Rooster vom letzten Spiel, vom letzten Storm-Spiel anschaust, das sind ja wirklich viel, 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 viel mehr. Da fehlen so viele Charaktere. Wir haben zwar ganz, ganz viele Akatsuki-Leute dabei, aber selbst da fehlen noch Leute. Aber auch sonst andere Gegner aus der Serie fehlen. Und es ist nicht wirklich ein Fest, aber es ist ein bisschen was anderes auf jeden Fall, weil, um ein bisschen meinen Hintergrund zu Naruto auch mal in die Runde zu werfen, weil ich bin das genaue Gegenteil von dir, Micha. Ich habe Naruto gelebt, muss man fast
mit
schon sagen.
Mit der Muttermilch also, aufgesaugt.
Ja, wirklich. Also ich habe es anfangs, als es auf RTL 2 lief, gehasst. Ich fand es ganz schrecklich und dann irgendwann, als ich ein bisschen älter war, hat ein Kumpel mir mal so eine Folge aus Shippuden geschickt und ich fand es auf einmal mega geil und dann habe ich alles nachgeholt und habe angefangen, den Manga zu lesen und so und ich habe das, also bei dem letzten Chapter, als es rauskam, ich habe Rotz und Wasser geheult. Wirklich, da sind alle Dämme gebrochen und Naruto ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Herzensthema und deswegen sehe ich dann sowas und bin so, boah, okay, es ist eine Auswahl an Fan-Favorites, glaube ich, die sie so an Charakteren genommen. Sie haben so die genommen, die klar Protagonisten sind und so ein paar, die, glaube ich, in der Community ganz cool ankommen, plus nochmal 3 eben das neue Team 7 quasi aus Boruto. Sprich Sarada, Mitsuki und Boruto. So, das sind so die 3 neuen Charaktere, wenn man so möchte.
Das ist interessant, ja, weil dadurch, dass ich ja wirklich null Ahnung davon habe, irgendwie wäre mir das jetzt auch in keinster Weise irgendwie aufgefallen. Sehen die Fans wahrscheinlich ziemlich kritisch dann, ne, bei so einer geringen Auswahl. Also geringe Auswahl ist generell so ein Stichwort bei diesem Spiel. Das werden wir öfter sagen müssen.
Ich finde, es geht, weil du wirst es ja selber auch gemerkt haben, dieses Spiel basiert ganz, ganz viel und ich habe das Gefühl, dass Bandai gemerkt hat bei der Dragon Ball Xenoverse-Reihe, ey, dieses System, was wir hier etabliert haben, das funktioniert super gut bei den Fans, das kommt gut an, das machen wir jetzt gefühlt bei allen Spielen und dasselbe System, was wir in der Xenoverse-Reihe haben, haben wir nämlich jetzt auch hier in Naruto to Boruto Shinobi Striker, ganz, ganz langer Titel, ich glaube, wir sollten einfach nur Shinobi Striker sagen, weil es kürzer ist.
Ja,
Da geht es nämlich auch darum, dass du deinen eigenen Charakter machst, dass du Meister hast aus der Hauptserie, die dich eben ausbilden, die dir ihre Fähigkeiten beibringen, dass du deinen Charakter customizen kannst, neue Outfits bekommst. Das ist ganz, ganz viel, was diese Xenoverse-Reihe für Bandai Namco so ein bisschen etabliert hat und jetzt auch auf andere Franchises übertragen wird. Und das macht das hier eben auch. Und aber anders als es bei Dragon Ball war, wo du irgendwie immer Son Goku und so spielen wolltest, habe ich das hier gar nicht gehabt. Hier wollte ich immer meinen eigenen Charakter spielen, weil ich den besser machen konnte als die anderen Charaktere, weil ich den durch die ausgewählten Fähigkeiten, ich konnte ihm dann zum Beispiel einen Feuerball und einen Amaterasu geben, was als Kombination viel besser war als Sasuke mit seinen Skills. Deswegen bin ich dann lieber auf meine eigenen Charaktere zurückgegriffen, beziehungsweise der eine Charakter ist es ja, als auf die, die aus der Serie stammen, weil die im späteren Spielverlauf nicht mehr so gut waren wie der eigene Charakter. Mhm. Und anderer Vorteil, den der eigene Charakter einfach auch hat, ist die Vielseitigkeit, weil der eigene Charakter ist der einzige, dessen Typ man mitten im Match wechseln kann. Weil wenn ich merke, oh fuck, wir haben gerade keinen Verteidiger, können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass es drei verschiedene Typen gibt. Aber wenn ich jetzt gerade merke, oh, mir fehlt ein Verteidiger, kann ich schnell, wenn ich gestorben bin, switchen. Das kann ich aber, wenn ich jetzt Sasuke ausgewählt habe, nicht. Dann bin ich Sasuke das ganze Match und ich kann nicht einfach auf den Verteidiger Gaara wechseln, zum Beispiel. Ja. So, und das ist halt auch so ein Problem, was diese Hauptcharaktere haben, weswegen die im späteren Spielverlauf komplett in Vergessenheit geraten.
Interessant, ja. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, warum, was man da eigentlich. Du bist ja schon fast hierher abnörden. also,
es tut mir leid.
Einmal ganz kurz die Nicht-Nerds abholen, also die jetzt wirklich keine Ahnung von Naruto haben. Ganz kurz erklärt so, also quasi meine Perspektive. Ist ein Multiplayer-Titel. Es gibt da Koop und kompetitive Spielmodis. Die sind jetzt auch nicht so mega überraschend. Also es gibt Capture the Flag, wo man die Flagge halt fangen muss. Dann gibt es so eine Baseneroberung, also wo man so verschiedene Punkte auf der Karte erobern muss. Dann gibt es noch so einen Assault-Modus, würde ich sagen, wo man irgendwie so verschiedene Stationen als Angreifer-Team erledigen muss. Und da gibt es halt so ein Defensivteam, das sich davon abhalten soll. Dann gibt's so einen Team-Deathmatch-Modus natürlich und dann gibt es noch so kooperative Missionen, die bestehen daraus, dass du entweder so eine Horde von Monstern abwehrst oder wo du so, weiß nicht, so große Bossgegner aus dem ganzen Naruto-Universum irgendwie bekämpfst. Das sind so die wesentlichen Modi.
Aber den einen Modus, wo du gerade meintest, dass es ein Verteidiger-Team gibt, das gibt's doch gar nicht, oder?
Ja, ist zumindest angekündigt.
Also, okay, weil momentan, wenn du ja in diese Hokage-Mansion gehst, da gibt es ja nur diese Flag, Base, Combat und Barrier-Modus. Ja, und den Barrier-Modus, den haben wir bis heute noch nicht gesehen.
Genau, das ist der. Genau.
Das meinst du. Okay.
Also, weil das Blöde ist, das ist genauso wie bei Splatoon. Nämlich, da wird nämlich der Spielmodus immer pro Tag von einem Server festgelegt. Also du kannst ja jetzt nicht vorher rein und dir jetzt gezielt aussuchen, was du in der Liga spielen möchtest, sondern es gibt dann immer nur die Auswahl zwischen zwei Sachen, nämlich Capture the Flag, das ist ein schnelles Spiel, oder du gehst dann halt in so einen Ranglistenmodus und da wird dann immer der Spielmodus jeweils ausgesucht. Das ist ein bisschen doof. Also da haben die, ist ein bisschen wie, also wirklich sehr vergleichbar mit Splatoon. Das war ja auch da die gleiche Beschwerde, dass die Karten und dass halt auch die Spielmodi halt entsprechend uns Server vorgegeben sind. Und deshalb wird man diesen Assault-Modus, wie heißt der jetzt?
Barrier, genau.
Also der hat Barrier, genau. Alliteration, natürlich. Ich habe den einmal gesehen, aber dann aber irgendwie in so einer Beta-Phase, weißt du?
Okay, weil als das Spiel rausgekommen ist, habe ich wirklich täglich gespielt und da kam der nicht einmal, zwei Wochen straight.
Nee, da kam der auch gar nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich habe es vor Release schon ein bisschen gespielt, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe den auch nur einmal gesehen.
Aber man muss ja auch
nicht aufgenommen. Also ich kann es auch nicht mal beweisen, weil ich zu dem Zeitpunkt nämlich überhaupt gar keine Aufnahme laufen hatte. Ich habe für GamePro noch ein Video aufgenommen und das ist ausgerechnet der Modus, den ich nicht auf Video habe, weil ich den nur einmal gesehen habe. Weiß ich nicht.
Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass der einfach noch nicht fertig ist, weil was ich gemerkt habe, als der Flag-Modus online ging, der war halt komplett verbuggt. Man hat als Spieler rumgeleckt, man ist von den Gebäuden runtergefallen und da ging wirklich gar nichts. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Das war wie zu den Beta-Phasen. Also es gab ja mehrere Beta-Phasen, Close-Beta, Open-Beta, habe ich auch alle gespielt und da war das auch ganz, ganz schrecklich mit den Lags, weswegen ich auch Angst hatte, dass das auch im Hauptspiel so sein wird. Aber das hat sich tatsächlich gar nicht so bewahrheitet, bis dieser Flag-Modus eben kam. Der war ganz, ganz schrecklich verbuggt und verlaggt und boah, und ganz, ganz fürchterlich, dass sie auch einen Tag später erstmal einen Patch nachgehauen haben.
Ja, ich glaube, ich bin gerade echt am Überlegen. Also es gab ja eine Open Beta, ne? Also ich habe das schon etwas länger.
Ja, wie gesagt, es gab glaube ich, zwei Closed. Nee, es gab eine Closed und zwei Open Betas.
Kann das sein, dass ihr das? Ich bin mir jetzt total unsicher. Aber ich glaube dann, wenn man die Version geladen hat, dann kriegt man nämlich automatisch dann die volle Verpackung. Also je nachdem, ich glaube, es liegt an diesem Revel-Code, den ich gekriegt habe. Ich forsche da nochmal nach. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil es könnte echt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aufgrund des Feedbacks, das sie bekommen haben, gesagt haben, nee, den fixen wir jetzt noch, bis wir den halt offen zur Verfügung stellen. Das könnte ich mir vorstellen. Also ja, weil jetzt in dem Moment, wo dann Leute natürlich auf den Server stürmen und dann ganz viele spielen, kriegen ja wahrscheinlich auch Unmengen an Feedback und dann wollen sie natürlich dann erstmal die Modi haben, die funktionieren.
aber Thema Server ist ja auch so ein Ding. Also wenn man sich mal überlegt, was die Ladezeiten angeht, da habe ich ja auch schon ein Problem mit, weil, keine Ahnung, ich habe stellenweise, kann ich komplett durch Twitter scrollen, habe mir irgendwann mal gedacht, ey, lass mal spaßeshalber einfach die Uhr mitlaufen und guck mal, wie lang die Ladezeit jetzt ist. War aber schon mittendrin und selbst dann waren es noch 7,5 Minuten, dass wir insgesamt an bestimmt 8 Minuten Ladezeit bis ins Spiel gekommen sind. Das ist für so einen Multiplayer-Titel, der dann genauso lange geht pro Match, viel zu lang.
Das stimmt. Also, da weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur auf dem PSN gespielt. Es gibt ja auch eine Version für Steam. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich jetzt am PSN liegt. Also, ich habe nicht die besten Erfahrungen mit PSN. Ich muss sagen, also, die Downloads sind da generell sehr langsam und oft habe ich, also auch in anderen Spielen. Ja,
aber andere
auch in anderen Spielen habe ich Probleme.
Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Overwatch denke, was ja vergleichbar ist, weil es auch Matchmaking und alles gibt, habe ich gar keine Probleme gehabt. Da hast du teilweise nach 5 Sekunden Match. Also, es ist ja machbar. Also, es ist jetzt kein Ding, der
uns. Interessant, ja, da habe ich ganz andere Erfahrungen. Aber ich habe Overwatch auch nie gespielt. Also, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. aber das ist ganz interessant. Also, diese ganzen Spielmodi, die unterscheiden sich jetzt erstmal nicht so groß. Und man denkt sich jetzt natürlich, wenn man das so hört, so, Multiplayer ist ein bisschen öde. Aber das ist die große Überraschung. Das Geile an diesem Ding ist, es ist halt ein Brawler. Und Multiplayer-Brawler gibt es jetzt nicht so viele. Also es gibt ein paar solcher Projekte auf dem PC, gab es das mal. Und es gibt auch so Spiele wie Absolver zum Beispiel, die ja auch Multiplayer-Brawl haben. Aber ich kenne jetzt kein Spiel, abgesehen von diesem Platinum-Games-Spiel, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, gibt es kaum Spiele, die irgendwie so richtig Brawling als Multiplayer-Konzept irgendwie haben. Und das, so muss man Naruto Toboruto, Shinobi Striker, der volle Name, muss man so auch auf dieser Perspektive sehen. Also sie haben wirklich da so ein paar Serverschwächen irgendwie drin, das stimmt. Und sie haben auch zu wenig Karten, weil es gibt leider nur 5 Stück. Das ist das größte Problem an diesem ganzen Spiel. Also ich habe irgendwie 20 Stunden gespielt und ich habe da irgendwie nur 5 Karten sehen. Daran sieht man sich schnell satt. Davon abgesehen ist die Basis aber super. Mhm. Und da kommen wir jetzt hier mal zu dem richtig knackigen Punkt. Das Kampfsystem ist cool.
Cool, ja, finde ich auch. Also im Prinzip ganz, ganz klassisch. Es gibt 2 Arten von Schlägen, leichte und schwere Schläge, sowie hat jeder Charakter 2 Jutsus und einen Hilfsgegenstand. Der Hilfsgegenstand ist typabhängig, das heißt, ein Heiler kann zum Beispiel ein Heil-Item haben, ein Ranged-Angriff hat zum Beispiel einen riesigen Shuriken und dann eben Skills, die nicht, wie man das aus der Storm-Reihe kennt, dass sie Mana- oder Chakra-based sind, sondern die sind eben Cooldown-based. Auch hier haben wir eben schon erwähnt, diese Skills kann man eben von den VR-Meistern lernen, eben den Protagonisten und den Charakteren aus der Geschichte. Und damit schießt man sich dann gegenseitig um die Ohren. Da gibt es dann verschiedene Typen von Charakteren. Also die werden in 4 verschiedene Klassen eingeteilt. Es gibt den Melee, den Ranged, Healer und Defender, wenn ich mich nicht täusche. Und die erfüllen eben genau das. Das heißt, der Healer, die Healer-Charaktere sind in der Regel auch wirklich so, dass sie fürs Heilen ausgelegt sind, dass sie nicht für den Damage da sind. Die sollten eher an der hinteren Bank stehen. Die Defender haben Skills, die eben den Gegner abhalten können, zu bestimmten Punkten zu bekommen. Besonders gut ist da der Sandschild von Gaara, gerade im Flaggen oder im Erobern, wo du dich einfach auf den Punkt stellen kannst. Und dann entsprechend Melee und Ranged sind wirklich Angriffsklassen, ganz klassisch. Und dann gilt es halt darum, sich mit seinen drei anderen Teammates ein geiles Team zusammenzustellen, ausgewogen und immer auf die Situation passen. Da muss man dann so ein bisschen schauen. Und ich finde, da wird es dann halt spannend, ja, weil es detaillierter ist, als man, glaube ich, im ersten Moment glauben mag, weil...
Genau, weil, ja, finde ich auch. Also ich finde das mit der Rollenverteilung...
Okay, red ruhig, ich red gleich weiter.
Also die Rollenverteilung finde ich halt auch cool. Also du kannst dir so 4 Slots zurechtlegen, wo du da verschiedene, ich sag mal, Rollen dir zurechtlegen kannst und so. Und also so am Anfang, so in der Standardeinstellung ist es so eingeteilt, dass du halt Angriff, Fernangriff, Heiler und Verteidigung hast. Und da gibt's dann halt so entsprechende Presets. Und du kannst die aber im Menü alle irgendwie individualisieren. Also da kannst du dir Sachen überlegen. Und das ist ganz cool. Also jedes Mal, wenn du den Löffel abgibst, kannst du dann in dieser Phase, bevor du respawnst, dann hat dein Avatar auch entsprechend wechseln und dich dann dynamisch auf die Situation dann irgendwie anpassen, wenn du irgendwie merkst, okay, ich habe jetzt doch den falschen Charakter. Und es macht echt einen Unterschied. Also Verteidiger zum Beispiel, du kannst, also Waffen sind zum Beispiel auch in diese jeweiligen Rollen verteilt. Also du kannst jetzt nicht jede Megawaffe auf jede Rolle nehmen, sondern es ist schon so, dass Verteidigerwaffen zum Beispiel, da gibt es so ein klassisches Beispiel, es gibt so ein Riesenschwert, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es sieht aus wie ein Riesenhackeball und dieses Riesenhackeball ist halt entsprechend langsam im Vergleich zu allen anderen Starkkombinationen, wämmst dafür aber ordentlich weg und ist ziemlich gut, wenn man verteidigen will. Und da gibt es dann halt für Heiler zum Beispiel, gibt es als Waffe, die habe ich mir relativ schnell am Anfang gekauft, weil ich die echt cool fand, das ist so eine Haarnadel, eine große, das ist so ein großes dünnes Ding, damit fechtet man fast quasi. Also diese Kampfbewegung ist so, dass man da mehrere Stiche irgendwie macht. Und ansonsten hast du da natürlich Heilerfähigkeiten. Das heißt also, dass du jetzt nicht zwingend dein Jitsu, aber du kannst dein Jitsu natürlich auch fallen setzen, aber du hast dann natürlich als extra Eigenschaft dann irgendwie so etwas, so eine Aura zum Beispiel, mit der du dann irgendwie Spieler um dich herum heilen kannst. Und das ist echt cool, weil diese ganzen Fähigkeiten auch eigentlich ziemlich gut aufeinander abgestimmt sind. Das sieht man so am Anfang erstmal nicht, weil dieses Spiel irre schnell ist und man erstmal blicken muss, was passiert da eigentlich? Und vor lauter Explosionen und Jutsu-Fähigkeiten, die da so vom Zaun gebrochen werden, inklusive Monstern, die ins, da werden ja auch irgendwelche Kreaturen rein teleportiert und da passiert ganz viel Scheiß und lauter Explosionen. Sieht auch alles geil aus, aber man ist am Anfang erstmal so, what the fuck? Was geht hier so? Also ich wette so, die ersten 5 bis 10 Stunden ist man so ein bisschen so, was passiert? Aber mit der Zeit merkt man, dass diese Fähigkeiten echt gut abgestimmt sind. Also es gibt dann zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich echt geil finde, zum Beispiel für den Horde-Modus, ist so eine Verteidigungsmöglichkeit, da kannst du so eine Mauer aus der Erde hochziehen und da kannst du dann...
Die finde ich ganz schrecklich.
Ja, die ist super. Also,
die kommt ist so useless.
Nein, überhaupt nicht. Also vor allen Dingen, weil wenn du das vor Leuten platzierst, wenn du es im richtigen Moment vor Leuten machst, dann müssen die erstmal über diese Mauer drüber laufen und dann...
Ich finde sie aimt so schlecht.
Ja, okay.
Die Steuerung ist teilweise, nicht so ich habe sie teilweise benutzt und dann ist sie super. Ganz also, anders hingegangen, als ich wollte.
Wie bitte?
Ich habe sie manchmal benutzt und dann ist sie wo ganz anders hingegangen, als ich wollte und dann habe ich irgendwie den Feuerball doch noch abbekommen, obwohl ich eigentlich genau auf ihn gezielt habe und die Mauer genau davor hochgegangen
ist. Ja. Also das musst du noch mal ein bisschen üben. Also es funktioniert schon ganz gut, wenn man weiß, wie man damit arbeitet. Aber das will ich, also worauf ich eigentlich hinaus will, wenn man dich mit dieser Steuerung erstmal auseinandergesetzt hat. Die Steuerung ist echt nicht einfach. Wir können ja gleich noch was zur Fortbewegung sagen. Aber wenn man da so irgendwann einen Dreh raus hat, dann ist das wirklich cool mit den Fähigkeiten. Mhm. Ich finde auch die passiven Möglichkeiten ziemlich gut. Also Schild abblocken ist nicht so leicht, weil man das ein kleines bisschen eher machen muss, ehe dich der Schlag trifft natürlich. Ja. Und du kannst aber, wenn dir dieses Schild gelingt, dann so eine Art Abwehrschub machen, so dass du die Gegner von dir stoßen kannst. Du kannst aber mit den richtigen Jitsus dann aber auch so Teleportationen irgendwie einsetzen, so dass du dich dann halt ein ganzes Stück zurücksetzt. Und es gibt darüber hinaus noch diese Seitenschritt, sag ich mal. Also es ist in Naruto nicht wirklich ein Seitenschritt, es ist eher so ein Ninja-Swipe. Aber im weitesten Sinne ein Seitenschritt. Und das kannst, wenn du das so einigermaßen drauf hast, echt geil. Und dann ist ja da noch die Fortbewegung, ne? Also das ist mal cooler als Spider-Man.
Wow.
Sag ich jetzt mal.
Du meinst, dass sie einfach sehr weit springen?
Ja, aber das fühlt sich von der Steuerung voll gut an, finde ich.
Oh, ja, ich finde es manchmal ein bisschen hakelig. Ich würde vielleicht noch ganz kurz den Nerd-Faktor noch mal reinbringen, vielleicht falls unter den Insert Moin Boys and Girls und den Runaways Boys and Girls vielleicht auch Naruto-Fans da sind, vielleicht ein paar Sachen reinhauen, die du eben so mit deinem Laienwissen ein bisschen beschrieben hast, weil die Schwerter, die du zum Beispiel benannt hast, da gab es zum Beispiel diese Haarnadel, von der du sprichst, das ist halt genau diese Haarnadel, die eine von den sieben Schwertmeistern hat. Es gibt dieses Beil, dieses Explosionsbeil, das ist auch eine von diesen Waffen. Dann gibt es noch Samehadas, auch eine von den schweren Waffen. Oder der Ranged hat zum Beispiel das Kusanagi. Und auch kurz auf das Gameplay bezogen, was du meinst, ich finde es halt auch geil, dass die so kleine Twerks haben, die du gar nicht so richtig mitbekommst, wie das Sandschild von Gaara, was ich eben erwähnt habe. Es steht nirgendwo geschrieben, dass wenn du das Sandschild angreifst, dass es dann schneller abbricht, dass die Wirkdauer dieses Skills kürzer wird. Und das ist halt cool, wenn du das auf einmal rausfindest, weil du fängst an zu spielen und das Sandschild und sie merken, okay, da kommt nichts durch, ich warte, bis das rum ist. Dann levelst du aber weiter auf, wirst auf einmal Level 40, 50, die Leute haben auf einmal mehr Ahnung vom Spiel und auf einmal merkst du, wie alle gezielt das Sandschild angreifen, damit es schneller down ist und dann hast du diese Lernkurve auf einfach und du merkst auch, was einfach alles dahinter steckt. Und diese Tausendjutsus, von denen du gerade eben sprachst, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene und das ist halt auch cool, weil es gibt zum Beispiel ein Raiton-Bunshin, ein Blitz-Doppelgänger von Kakashi, den man von ihm lernen kann. Und der stunt zum Beispiel den Gegner auch, hat aber dafür eine längere Aufladezeit. Das heißt, man muss überlegen, gehe ich den Trade ein, dass ich weniger ausweichen kann, aber dafür eben den Gegner auch stunne. Das sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie zusammenkommen, wie du das gerade auch schon meinst, was mega geil ist, was einfach so detailverliebt und cool ist.
Ja, das Balancing ist gut. Das ist ja für so einen Multiplayer-Titel auch so wichtig. Und das war so meine erste Sorge. Ich war am Anfang wirklich voreingenommen. Ich dachte, okay, Namco Bandai rotzt jetzt so ein Multiplayer-Schnittel raus. Das funktioniert vorne hinten nicht. Aber man spielt eine Weile und merkt, dass es wirklich durchdacht ist. Echt gut. Also das war die größte Überraschung für mich. Also ich hatte mit dem Multiplayer-Titel mehr Spaß als mit ziemlich vielen anderen Multiplayer-Titeln, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Weil es halt aber auch ein Brawler ist, der im Multiplayer funktioniert. Und das muss man mal hinkriegen. Also Ballerspiele hat man oft gesehen, man hat alle anderen Formen von Spielen gesehen. Aber Brawler ist schon an und für sich im Singleplayer schon ein schwieriges Genre. Aber sie haben es irgendwie geschafft, das im Multiplayer umzusetzen. Und das funktioniert. Und was ich auch richtig geil finde, ist, dass diese ganze Fortbewegung, das Schwingen, das an der Wand entlanglaufen, aber auch das Kämpfen auch richtig in die Vertikale geht. Das ist Hammer. Also du kämpfst ja nicht nur auf der Bodenebene sozusagen, sondern du kämpfst ja auch so immer anime-typisch irgendwie so in der Luft. Also kannst deine Gegner auch in der Luft angreifen oder beide springen von einem Dach aus irgendwie und treffen sich in der Mitte und so. Und das klappt alles. Also das Verrückte ist, dass wenn man mal diese freie Kamera beherrschen kann, das muss man natürlich lernen, aber wenn man das mal drauf hat, dann auch richtig geiles Kampfgefühl so in der Luft irgendwie zustande kommt, was echt schwer ist. Also ich kenne kaum Spiele, die das können, nur Singleplayer-Spiele, so wie Devil May Cry, da habe ich das gesehen. Hier, das schaffen sie Multiplayer gegen einen menschlichen Spieler und das ist schon eine Leistung, das ist schon echt cool. Ja.
Wo ich aber ein bisschen den Zahn ziehen muss, ist der wirkliche Nahkampf, weil wer von der Storm-Reihe kommt, der ist es einfach gewohnt, dass es viele Kombos gibt, dass je nachdem, welche Richtungstaste ich noch drücke, dann eine andere Kombi mache. Wenn ich in die Luft schlage, dann kann ich nochmal hinterher sprinten und draufschlagen und so. Das gibt's hier alles nicht. Also es ist das reine Combat-Faustkampfsystem, das ist ganz, ganz simpel. Das ist wirklich einfach nur Schlagen. Mehr ist da nicht hinter. Das muss man leider schon sagen. Also wer sich da so eine Tiefe wie aus der Storm-Reihe wünscht, der wird da schon so ein bisschen enttäuscht.
Verzeihung, muss einen Schluck Wasser trinken. ich finde, also ich kenne das ja alles gar nicht. Die Naruto-Spiele davor habe ich nie gespielt. Auf mich wirkt das plausibel, dass es im Multiplayer so gelöst ist. Dass es viel mehr auf das Movement irgendwie ankommt, auf die Bewegung, auf das Ausweichen und so. Hat für mich jetzt Sinn ergeben. Kann ich aber, also so wie du mir das erklärt hast, wir hatten ein kleines Vorgespräch darüber, kann ich das schon von nachvollziehen. Aber Storm, ist das auch Multiplayer oder ist das auch reiner Singleplayer?
Das ist also, primär geht es halt wirklich um die Story, aber es hat auch einen Multiplayer, wo du eben kompetitiv, aber eben 1 gegen 1. Es gab auch mal so einen Tournament-Titel, wo du aber nur gegen NPCs in so einer Arena gegeneinander kämpfen konntest, aber das habe ich dir auch, als wir zusammen gespielt haben, gesagt, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Vorreiter für diesen Modus gewesen, so der spirituelle Vorgänger. Also wer das kennt, der weiß auf jeden Fall, worauf ich anspiele. Es war halt einer dieser Gap-Titel, von denen ich eben zwischen zwei Haupttiteln, das so ein bisschen versucht zu etablieren.
Ich glaube, aber fast, dass das echt vielleicht eine Spur zu schwer ist, dann so richtig komplexe Kombos in so einen Multiplayer-Titel reinzubringen. Ist jetzt aber nur eine vage Vermutung. Also habe ich so in der Form nicht gesehen. Ich glaube, Absolver ist so das Komplizierteste da in der Form, aber da sind es auch nur 1 gegen 1 Combats. Also du triffst dich zwar mit vielen Spielern auf einer Karte, aber so die Kämpfe an sich sind ein bisschen beschränkter. Naruto macht ja schon mit 8 Personen in einem Feld, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Lösung. Aber dadurch, dass ich das nicht kenne, habe ich es jetzt nicht als Nachteil empfunden, aber ich glaube schon, dass das ein Kritikpunkt für einige Leute
ist. Aber deswegen ergänzen wir uns in diesem Podcast so schön, weil du bringst die naive Sicht eines noch nie Naruto-Spielers.
Boah, das klingt
die, das. Nein, das ist doch gar nicht böse gemeint. Nein. Einfach nur, weißt du, Fan und Neuling.
Noob. Du wolltest Noob sagen. Ich hab's in meinem N schon
Naruto
gehört.
Noob.
Also das Spiel übrigens von Platinum Games, das mir nicht eingefallen ist, hab gerade mal gegoogelt, heißt Anarchy Reigns und daran hat mich das an einigen Stellen ein bisschen erinnert. Hatte auch einen Multiplayer-Modus und da war das aber auch ein bisschen reduzierter. Also da war, deswegen komme ich auch drauf. Ist nur eine Theorie, ne? Also es ist nur eine Theorie mit aus Game Design-Sicht, ist, dass man halt einfach dann im Multiplayer dann auch merkt, dass man da doch an gewisse Grenzen kommt, was komplexe Kampfsysteme kommt, dass man dann einfach eine goldene Mitte irgendwie findet. Und das haben sie bei Naruto echt gut gemacht. Dazu muss man sagen, das Spiel läuft die ganze Zeit mit 60 Frames, was wirklich gut ist. Also man es wuppt nur so über den Schirm. Und es sieht echt schick aus. Also ich habe schon so ein paar Stimmen gehört von Leuten, die sagen, es sieht schlechter aus als die vorherigen Naruto-Titel. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich finde, das, was ich da sehe, sieht gut aus. Hat einen schönen cel-shaded Anime Look so, der wirklich sehr farbenfroh ist. Ich finde die Animation sehr geil, weil da so die ganze Zeit auch Sachen, wie heißt das, Jutsus explodiert, sag ich mal.
Genau.
Es ist richtig viel geiler optischer Kram drin, den man so in Anime mag. Also es gibt ja auch so einen Power-Move, den du irgendwie aktivieren kannst, dass du so eine kurze Zeit stärker wirst. Das ist dann so das, was man aus Dragon Ball kennt, dass dann plötzlich so Blitze aus allen Richtungen schießen und man dann irgendwie stärker wird und anfängt zu glühen. Keine Ahnung, wie das heißt, in Naruto-Universum. Also diese Dinger, die man so
Es gibt halt diese Ultimate-Moves, aber das ist ja bei Mili zum Beispiel nur mit diesem Supermodus, wie du ihn jetzt genannt hast, aber es gibt ja auch ganz normale Jutsus wie das Kirin, wo einfach ein Blitz vom Himmel kommt und so. Also da gibt's ja auch ganz normale Sachen.
Geil finde ich
den. Es gibt ja nicht so den Super Saiyajin wie aus Dragon Ball, weißt du?
Aber es gibt diesen, was ich geil finde, sind so Sachen, also gibt's irgendwie ein Jutsu, wo ganz viele Karten, beschriebene Karten um dich herum auftauchen und dann wirst du so eingesponnen in Fäden. Der ist auch cool. Also es ist so ein Lähmungsschutzu. Hast du den schon mal gesehen? Der ist ziemlich cool.
Ich glaube, du meinst das von Shikamaru, mit dem, wo diese Drahtseile sind und diese Briefbomben dran.
Ah, super. Ja, richtig gut. Und lauter solcher netter optische Sachen, die man aber auch erst nach einer Zeit sieht. Also das habe ich zum ersten Mal nach 18 Stunden gesehen. Weil die Spieler ja auch irgendwie eine Weile leveln müssen, bis sie halt zu diesen Fähigkeiten kommen. Und das ist ganz cool.
Und dazu muss man ja sagen, jetzt haben wir ganz, ganz viel über den Multiplayer geredet, aber es gibt ja auch noch den Koop-Aspekt. So. Ja. Da gibt es dann auch noch ganz, ganz viele spannende Missionen, die es zu bewältigen gibt. Die kann man im Solo-Modus machen, komplett offline spielen. Man kann aber auch sagen, ich will das mit wem anders spielen. Wir beide haben das zum Beispiel für uns zu zweit gemacht, aber man kann auch sagen, ich will einfach mit einer Gruppe Randoms spielen und sich einfach einer Gruppe zuordnen für eine spezielle oder eine zufällige Mission. Diese Missionen sind dann nochmal in verschiedene Ränge aufgeteilt. Da gibt's die ganz klassischen Sachen von, ich glaube, bei D fängt das an bis hin zu S. Und entsprechend ist auch die Schwierigkeit. Und es gibt so eine Handvoll Missionen. Teilweise Missionen, die man aus der Story kennt, wie zum Beispiel, dass man Amigakure, das Dorf des Regens, infiltriert und dann erst gegen Conan, dann gegen Pain kämpfen muss. Es gibt aber auch ganz random Missionen, dass man auf einmal gegen Gamabunta kämpft oder dass man einfach eine Horde von Samurais besiegen muss und so. Also nicht jede Geschichte oder nicht jede Mission ist irgendwie Teil der kennen Geschichte, aber manche sind es und das ist irgendwie cool, aber es sind irgendwie, und jetzt kommen wir schon wieder zu dem, was du eben auch gesagt hast, was wir immer öfters in diesem Podcast sagen müssen, es sind zu wenige verschiedene Missionen und ich verstehe halt nicht, warum man sich dazu entschieden hat, manche aus der Story zu benutzen, aber dann auch wieder komplett random zu machen. Also ich hätte es irgendwie einheitlich gemacht. Entweder nur random Mission oder nur Story Mission aus der Hauptgeschichte. So, das fand ich auch ein bisschen konfus. Ja, ist halt schade, weil die haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sorry, das war der letzte Satz.
Genau, und das ist das halt, das, ich meine, man kann es ja hier so an dieser Stelle auch abrunden. Es ist so, es gibt echt viel Sammelkram in dem Ding, ne? Also es gibt ganz, ganz viele Kleidungsstücke und ganz viele Jutsus, ich will immer Jutsu sagen, Jutsus kannst du sammeln. Es gibt viel Frisuren und was weiß ich. Das Ganze auch so verpackt in, also im Spiel heißt es Schriften, so Schriften, die man irgendwie einsammeln kann in unterschiedlichen Wertestufen. Lootboxen. Ist aber ein schöneres Wort für Lootboxen, genau. Also die Lootboxen sind aber alle Ingame-Währung. Also bisher ist das so, dass man jetzt kein Geld irgendwie ausgeben muss, was ja super ist, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, viel Kram zu sammeln. Also aus dieser Richtung gibt es auf jeden Fall eine Menge, nur ironischerweise eben nicht bei Missionen und bei den Karten. Und da, das ist das größte Problem und das einzige Ding, wo ich sage, deswegen kann man das Spiel nicht vollumfänglich empfehlen für den vollen Preis, weil die Basis ist mega cool. Also es macht mega Bock, es macht wirklich Spaß, es macht immer mehr Spaß, je weiter man spielt. Weil man dann diese Feinheiten rauskriegt, so, aber man hat sich irgendwie schon nach 10 Stunden an diesen Karten satt gesehen und da helfen dann auch nicht unterschiedliche Wetterbedingungen, also manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne, manchmal sowieso, also das ist halt irgendwie schon mit drin, aber es hat eben nicht genug, um zu sagen, okay, jetzt ist Abwechslung und da müssen die unbedingt liefern. Also ich hoffe ja, dass die da jetzt sagen, okay, das ist jetzt Game as a Service, also die Leute, die es jetzt kaufen, kriegen auch jetzt fürs nächste Jahr viel neuen Content, dann kommt dann auch der Modus, den wir jetzt für die Vollversion rausgenommen haben, dieser Base Battle Dings, kommt dann nochmal zurück
Barrier,
und alles.
Barrier Battle.
Ach stimmt, Base Battle gibt's ja. Barrier Battle und so. Also diese Sachen, dass die dann halt einfach nachträglich noch mit reinkommen, damit dieser Inhalt auch da ist, weil dann kann man echt sagen, okay, cooles Ding für Leute, die einfach mal gerne im Multiplayer brawlen müssen. Und man muss ja, man merkt's an mir, auch null Ahnung, also man braucht nicht Naruto zu kennen oder muss die Serie auch nicht kennen, um Spaß daran zu haben, weil das so auch vom Universum alles so, also ich halte Naruto jetzt so rein vom optischen, visuellen oder von der Welt als einen der, ich sag mal, normaleren Animes. Der ist jetzt nicht so abgefahren, dass jetzt auch Leute, die mit Anime nichts zu tun haben, da jetzt sofort einen Schreck kriegen oder denen die Zähne ausfallen, weil lauter Anime-Süße, sondern das ist schon so ein relativ massenkompatibler Anime. Meine ich jetzt nicht negativ, sondern aber es können halt viele genießen, sag ich mal.
Ja. Was ich vielleicht noch zu den Kostümen und Haaren und so hinzufügen würde, ist, als Fan merkst du relativ schnell, es ist alles recycelt. Es gibt keine eigens für das Spiel gemachten Frisuren oder so, sondern du siehst direkt, oh, das sind die Haare von Naruto, von Kakashi, Shikamaru etc. Selbe gilt für die Klamotten und alles, was du irgendwie ausrüsten kannst. Vielleicht mal eine Brille, die ich jetzt nicht direkt erkannt habe, aber so Masken, alles eigentlich, was du irgendwie siehst, kannst du den speziellen Charakteren zuordnen und du kannst einfach deine eigene Mischung daraus machen. Das finde ich auch ein bisschen schade, da hätte ich mir ein bisschen, gerade bei Frisuren und so, da gibt's, du kannst ja 1000 verschiedene Frisuren machen, warum nicht auch eigens für das Spiel kreierte, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Was ich vielleicht noch ganz gerne hier mit reinnehmen würde, weil ich das immer spannend finde bei so Lizenzsachen. Micha, du sagst, du bist kein Fan, aber hat vielleicht das Spiel ein Grundinteresse bei dir geweckt oder glaubst du, das könnte ein Grundinteresse bei Leuten wecken, die eben nichts mit Naruto zu tun haben?
Nö. Überhaupt nicht. Nee, ehrlich nicht. Also, ich habe vorher mal Naruto Ninja, Rise of the Ninja oder so ein älteres Ubisoft-Spiel habe ich vor gar nicht so langer Zeit mal gespielt, weil mir das mal empfohlen worden ist. Und für 360 gab's das, glaube ich. Ich habe ja tatsächlich alle alten Konsolen aufgestellt, deswegen ist das für mich gar nicht so untypisch, auch mal ältere Spiele zu spielen. Und ich fand das nett. Aber auch das hat mich jetzt nicht da reingeholt. Also, ich glaube, das ist so dieses Thema. Ich finde, mich interessiert's einfach nicht. Ich finde, als Kampfspiel ist das geil, das so als Grundlage zu haben, weil ein Kampfspiel ist ja auch so auf seine Mechanik und auf den puren Kampf so reduziert. Und ich finde, das so als Setting finde ich das ganz cool. Ich mag total an Naruto, das, was ich jetzt im Spiel gesehen habe, dass es auch so inklusiv ist, also dass da die Geschlechter und ethnisch ist alles komplett durchmischt und alle sind gleichwertig. Das gefällt mir sehr gut, was ich so vom Eindruck so davon habe. Deswegen bin ich jetzt nicht hundertprozentig abgeneigt, wenn ich das mal irgendwie mit Freunden vielleicht mal zusammen gucke. Aber ich würde jetzt nicht von selbst aus mir jetzt irgendwie Naruto-Mangas kaufen und lesen. Also so sehr weckt es mein Interesse nicht. Aber so geht's mir auch mit vielen anderen Namco Bandai-Spielen. Also ich habe auch schon ein paar andere gespielt. Ich habe dieses Knights of Dingens gespielt.
Seven Deadly Sins.
Ja, also es ist ja auch ganz witzig mit dem Schwein und so und alles ganz lustig. Aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt die Serie sehen. Also es gibt so ein paar Sachen, da sind die Spiele aber auch deutlich schlechter, wo ich Fan der Serie bin. Ich bin ein großer Fan von Little Witch Academia zum Beispiel. Da gibt's ja auch ein nicht ganz so gutes Spiel von Namco. Da habe ich dann aber dann zum Beispiel die Fanbrille auf und sage, na gut, ist egal, ich spiel's trotzdem. Ja. Und hier ist es aber so, ist es ganz cool, aber ich weckt jetzt nicht mein Interesse.
Das geht mir tatsächlich ganz, ganz oft bei Spielen von Bandai so, weil ich spiele diese ganzen Prügler. Es kommt ja heute zum Beispiel auch ein My Hero Academia Spiel. Freue ich mich mega drauf, weil ich die Serie momentan sehr, sehr liebe. Und dann kann ich als Fan auch schon mal ein paar Fehler verzeihen und darüber hinwegsehen, wenn mir der Kern gefällt. Und das ist jetzt auch bei Naruto der Fall. Das war auch schon immer bei Naruto der Fall. Es war nicht immer perfekt, aber ich hatte bei Naruto zumindest immer das Gefühl, dass sie die Ambition haben, gute Spiele zu machen, was man nicht immer von den Bandai-Prüglern sagen kann. Das hat ja bisher immer Cyber Connect 2 gemacht, diese Storm-Reihe. Das ist jetzt ein anderes Entwicklerstudio bei Naruto to Boruto. Bin aber mal sehr gespannt, was sie dann jetzt eben entsprechend aus der Boruto-Reihe machen, ob sie so eine Storm-Richtung gehen oder ob sie vielleicht auch jetzt bei dem Multiplayer-Ding bleiben. Keine Ahnung, ich bin sehr, sehr gespannt und lass mich da ein bisschen überraschen.
Ja, ich meine, man sieht ja in der Lobby so ein paar abgesperrte Bereiche, ne? Da gibt's ja irgendwie so Blockaden, die aufgebaut sind und Räume, die so hinten angedeutet sind. Ich meine, wenn die merken, das wird ein geiles Ding und Leute zocken das, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach mehr Zeug irgendwie reinkommt. Also das ganze Ding ist ja schon so ein bisschen zukunftsträchtig angelegt, glaube ich auch. Deswegen auch so ein bisschen Angst bei den Lootboxen. Also doch ist das ja alles Ingame-Währung, aber es verbietet denen ja jetzt nichts zu sagen, okay, wir bauen jetzt irgendwie Echtgeldsinger rein. Ich hoffe, das wird nicht passieren, weil das Spiel ist teuer. Also das Spiel kostet 60 Euro vom Start weg. Das ist jetzt kein Titel, den man so für ein 20 runterlädt und dann spielt. Also es ist schon, deswegen diese Vorsicht bei der Empfehlung von meiner Seite, das ist wirklich, also ich hasse es total, dann irgendwie den Preis mit reinzubringen, weil ich immer denke, Spiele sollen für sich stehen, aber als reiner Multiplayer-Titel sehe ich das dann doch noch so als Faktor. Und aktuell würde ich echt sagen, wenn das interessiert, dann, also als Hardcore-Naruto-Fans können sich das, glaube ich, sowieso kaufen, das ist kein Problem, aber für die Leute, die so einen Multiplayer-Titel suchen, ey, dann würde ich vielleicht ein bisschen warten, weil ich finde es auch hart, dass das Ding 60 Euro kostet für die 5 Maps, die man da jetzt hat. Also ich weiß nicht genau, was sie sich gedacht haben.
Also ich finde das ja mit den Maps gar nicht so mega schlimm. Ich habe ja jetzt auch ungefähr so lange wie du gespielt. Ich habe mich da jetzt nicht so mega satt gesehen, weil man achtet ja dann doch gar nicht so mega krass auf die Umgebung, sondern es kommt viel mehr auf den Kampf an. Und wenn du dich dann sehr, sehr gut in den Arealen auskennst, ist es ja eigentlich nur von Vorteil. Aber natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn es mehr Schauplätze geben würde, weil gerade die Naruto-Geschichte gibt natürlich auch ein paar mehr her als diese 4 Dörfer plus den Wald in Konoha. Weil du gerade auch meintest, dass mit den abgesperrten Gebieten, es gibt ja sogar Charaktere, die da rumstehen, die keine Bedeutung haben. Es gab zum Beispiel Shino, der ganz hinten in der Ecke stand, mit dem du reden konntest, und der war so, ja, mach weiter. Und ich war so, cool, danke. Ich dachte, du gibst mir eine Mission. Nee, ja. Mach weiter. So halt ja, so, ja. Okay, danke.
Ja, so fühlt sich das Spiel halt auch an wie eine Basis, ne? Also wie eine gute Basis für etwas, was in Zukunft noch kommen kann. Also deswegen bin ich da jetzt erstmal gespannt, was kommt. Aber so Fazit, ich bin angenehm überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, also ich glaube von den Lizenzdingern, die Namco Bandai rausholt, wieder erwarten, wegen dieses Multiplayer-Ansatzes, echt überraschend gut. Also ich hatte mehr Spaß als gedacht.
Ich hatte auch mega viel Spaß. Ich würde mir gerade in der Koop-Richtung viel, viel mehr wünschen, weil das für mich wirklich das Highlight war. Der Multiplayer macht Spaß und ist Fun, aber die Modi sind halt relativ klassisch und damit auch dröge stellenweise. Aber die Koop-Missionen sind wirklich stellenweise herausfordernd. Man muss sie mehrfach machen, bis man sie das erste Mal schafft. Und das macht super viel Spaß. Und ich hatte Hoffnung, dass da einfach noch mehr kommen, aber nachdem man einmal alle beendet hat, kommt eine kurze Sequenz und man hat einfach dieselben Missionen in allen Schwierigkeitsgraden freigeschaltet und das war ein bisschen ernüchternd für mich und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, weil da hat es wirklich seine große Stärke für mich gezeigt und als Fan eben auch, wenn dann auf einmal gegen Sasuke und Itachi kämpfen mussten, bist du so, oh, yes! Und dann kommt dieses riesen Susano und du bist so, oh ja, das ist gerade ein Fangasm. Und ja, es funktioniert als Fan, aber es scheint ja anscheinend auch für Leute zu funktionieren, die nichts damit zu tun haben. Deswegen gute Basis. Wir freuen uns auf mehr, würde ich sagen.
Jo, auf jeden Fall. Cool. ja, jetzt müssen wir uns ja irgendwie auf eine Verabschiedung einigen. Also ich sage immer danke, ja. Danke Marvin, dass du am Start warst. Es war sehr schön, mit dir diesen Cast zu machen. Wir tauschen. Ja, wir tanken uns gegenseitig, weil wir ja jetzt hier gegenseitig zu Gast sind. Ganz merkwürdige Situation. Jetzt fühlen wir uns jetzt hier, das ist merkwürdig, ne? Jetzt würden zwei Universen ineinander verschmelzen.
Diese Crash.
Ja, könnte man jetzt auch in so einem, auch wie in so einem Anime, wo dann die Universen aufeinander prallen. Also es würde mich nicht wundern. Ja.
Wie in Jump Force.
Ah, stimmt. Das kommt doch auch noch, dieses.
Dann treffen wir uns zu Jump Force. Nee, nächstes Jahr. 2019.
Echt? Kommt erst nächstes Jahr? Okay.
Ja. One Piece sollte dieses Jahr noch kommen, aber das haben sie verlegt auf 2019. Das,
genau. Also, mal Wahnsinn, wie viele Spiele die rausbringen. Aber cool. Ja, bestimmt. Also da kommen bestimmt bald noch andere Anime-Spiele, die wir besprechen können. Cool. Dann wünsche ich dir von meiner Seite aus, hier in St. Moin-mäßig, noch einen schönen guten Tag. Und
ja,
du musst dich jetzt auch verabschieden. Was sagt ihr denn bei den Runaways?
Ich sag immer, kommt gut in die Nacht. Finde ich irgendwie schön.
Ja. Das ist angenehm.
Ich sag am Anfang vom Podcast guten Morgen und am Ende kommt gute Nacht. Dann ist jeder abgedeckt.
Cool. Ja, clever.
Super dumm. Naja, gut. Wenn ihr mehr von Micha hören wollt, dann geht auf insertmoin.de. Da findet ihr alle Infos zu insertmoin und den Patreon, wie ihr da reinkommt und Pipapo. Und uns findet ihr auf runaways.eu. Da gibt's auch ganz, ganz viele tolle Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr euch alles anhört, weil alles sehr, sehr toll ist. Und viel Liebe und kommt gut in die Nacht und tschüss.
Bis dann. Tschüss.